Seelenarbeit im Sozialismus. Psychologie unter politischem Diktat und Justiz. Willkommen zu Seelenarbeit im Sozialismus. Entdecke mit uns die psychologischen Auswirkungen von politischem Diktat und Justiz im Sozialismus. Basierend auf fundierten Forschungsergebnissen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bereit für eine tiefgründige Reise durch die Geschichte der Psychologie? Dann geht es los.
Ja, vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor und sagst uns, welches Thema du hast, woran du forschst und wie du dazu gekommen bist.
Okay. Ich bin Hanna Nussmann, ich bin Promovierende und Mitarbeiterin im Projekt Seelenarbeit im Sozialismus, Psychologie unter politischem Diktat und Justiz. Und ich war nachdem ich mit der Uni fertig war, hatte vor zu promovieren und habe mich da ein bisschen umgesehen. Und gerade an dieser Forschung zum Thema DDR fand ich jetzt als Person, die jetzt zwar im Westen geboren ist und auch Eltern aus Westdeutschland hat, fand ich spannend. Meine Mutter hatte früher Verwandte in der DDR und die ist auch immer rübergefahren und hat da Leute besucht. Und es gab einmal einen Vorfall, wo ich mit meiner Mutter nach Malaysia geflogen bin und sie wurde dann ein bisschen nervös vor der Grenze und das kannte ich so gar nicht von ihr. Und dann musste ich sie auch so ein bisschen anleiten und da durchbringen. Und sie hat dann hinterher mir erzählt, dass sie das einfach immer, wenn sie durch so Passkontrollen muss, das erinnert sie so sehr an diese Kindheitserfahrung mit der Übergang zur DDR, wo auch ihre eigene Mutter immer so super nervös wurde, dass das so sehr auf sie abgefärbt hat, dass sie das heute noch hat, dass sie an Grenzkontrollen halt nervös wird. Und ich dachte mir, das ist ja eigentlich total spannend und gleichzeitig auch vor allem für Menschen aus Westdeutschland sowas, das sehr wenig besprochen wird und sehr wenig so in der Allgemeinheit so im Kopf vorhanden ist, dieses Thema DDR und was hat das eigentlich für weitreichende Folgen. Wir haben diese Diskussion immer nur in diesen Kontexten von zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit oder ja vielleicht auch ein bisschen die demografischen Unterschiede zwischen Ost und West, also die Abwanderung von jungen Leuten und so weiter. Und ich finde, es gehört ja noch viel mehr dazu. Also diese Unterschiede, die in diesen 40 Jahren des Bestehens der DDR passiert sind, die sich bis heute fortsetzen. Und das fand ich gerade spannend an dem Projekt. Und dann ging es auch noch um Psychologie. Ich bin Psychologin, das hat ganz gut gepasst.
Genau, wie ist das denn für dich, wenn du dich als Psychologin mit historischen Themen befasst? Was sind da so die Herausforderungen?
Also das, was für mich eine Herausforderung ist, dass ich natürlich manchmal diese Perspektive des Historikers nicht habe. Mir fehlen natürlich dann ein bisschen diese Methodenkompetenzen. Das erste Mal im Archiv für mich war ganz, ganz merkwürdig. Ich bin da auch so ein bisschen naiv rangegangen und hatte dann diese Aktenberge vor mir liegen und war so ein bisschen so, oh Gott, wusste auch noch gar nicht so genau.
Eigentlich wolltest du ja mal was mit Menschen machen.
Ja, genau. Und wusste dann aber auch gar nicht so genau, was ist denn hiervon jetzt wichtig und was ist unwichtig, weil es war ein unglaublicher Bürokratiestaat. Die haben, glaube ich, alles aufgeschrieben. Und das war dann, bis man das rausgefunden hat und sich da auch so ein bisschen die Fragestellung erarbeitet hat, das war schwierig. Ich glaube, man merkt an der Arbeit, die ich mache, doch sehr, dass ich eigentlich Psychologin bin. Also ich gucke mir dann, da sehe ich auch meine Grenzen sehr stark ein. Also ich gucke mir vielleicht nicht so wirklich diese historischen Sachen an, sondern sehe da wirklich eher so diese Menschen im Mittelpunkt und was waren zum Beispiel deren Handlungsspielräume. Also wie hat sich zum Beispiel der ideologische Druck ausgewirkt und versuche das dann zu analysieren und nehme dann mehr die historische Perspektive von denen, die es wirklich können, mit rein.
Aber das ist ja, glaube ich, haben wir auch in der vorherigen Folge schon mal gesprochen, die Herausforderung der Interdisziplinarität. Mhm. Also man wird in einer Disziplin meistens ausgebildet und einerseits ist es sehr spannend, mal über die Disziplinränder hinauszuschauen und auch oft ergiebig. Und dann machen ja auch Forschungsverbünde Sinn, wo Menschen mit verschiedenen Perspektiven und Hintergründen das Thema erarbeiten.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, jetzt in diesem großen Forschungsverbund zu sein.
Genau, und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euch spezialisiert auch auf die akademische Psychologie und die angeschaut. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, was ist denn die akademische Psychologie? Also wie, wenn man sich jetzt Psychologie und DDR vorstellt, wie grenzt sich das ab? Was habt ihr euch da angeschaut?
Also akademische Psychologie, das, was ich mir angeschaut habe, ist vor allem, was haben die ForscherInnen an den Universitäten und Hochschulen der DDR gemacht? Also was haben die erforscht, wie haben die erforscht und was waren dann vielleicht auch die politischen Hintergründe, die ideologischen Zwänge, die dahinter standen? Und das bezieht sich natürlich erstmal sehr trocken auf diesen Teil der Psychologie, der halt dann auch in Forschungsprojekten stattfindet, der irgendwie von irgendwem genehmigt werden muss, finanziert werden muss und so weiter. Und da findet man dann halt auch diese, ja, Zwänge irgendwann wieder.
Vielleicht direkt an der Stelle. Also, was für Quellen hast du dir angeschaut? Also, du hast schon erwähnt, du bist in die Archive gegangen. Und was sind für dich denn Hinweise, zum Beispiel auf ideologischen Druck, der ausgeübt wurde? Also, an welchen Punkten konntest du das dann festmachen?
Wir waren gerade bei der Interdisziplinarität. Wir haben gleichzeitig auch ganz viele Quellen betrachtet. Ich hatte am Anfang den Schwerpunkt, auch die Literatur zu suchen, die nach der Wiedervereinigung von Psychologen und anderen, ja, zum Beispiel Historikern, die sowohl aus der DDR als auch aus dem BRD und teilweise auch aus dem nicht-europäischen Ausland kamen, zusammenzutragen. Und die habe ich mir dann angeguckt und dann hatte ich eine Analyse zum Beispiel gemacht dazu, wie die DDR-Psychologen eigentlich ihr Fach wahrnahmen, also dann auch dargestellt haben nach der Wiedervereinigung und wo sie da die größten Probleme und so weiter sahen. Also das war eine Perspektive, dann die persönliche Perspektive der, ja, Menschen, die tatsächlich in der DDR geforscht haben. Dann natürlich die vielleicht etwas neutralere Perspektive der Menschen, die dann über die Psychologie in der DDR oder Teile der Psychologie in der DDR geschrieben haben und auch ganz viel natürlich dann Akten angeguckt, die das auch nochmal, ja, in einem anderen Licht darstellen, auch nochmal so ein bisschen die Prozesse dahinter besser beleuchten, genau.
Hast du konkrete Beispiele im Kopf, wo man… Also wurde darüber offen gesprochen oder war das quasi irgendwie versteckt und verschlüsselt?
Die ideologischen Zwänge oder?
Ja, zum Beispiel.
Offen gesprochen konnte ja nicht so wirklich darüber werden. Also wenn man
auch sich nicht da außerhalb, also dass irgendwie zum Beispiel in der Bundesrepublik gesagt wurde, da sieht man ja die ideologischen Zwänge, unter denen die Psychologen stehen.
Ja, also das würde ich natürlich dann nicht so wirklich in den Akten wiederfinden, außer ich beantrage noch mehr von den Stasi-Unterlagen. Die hätten das vielleicht mitgekriegt. Es gab ein paar Kooperationen nach Westdeutschland. Es gab auch immer mal Psychologen, die dann in Westdeutschland irgendwie geendet sind, die dann halt entweder geflohen sind oder über Ausreiseanträge ausgereist sind. Die haben das natürlich dann auch gemacht und gesagt, es gibt diese ideologischen Zwänge. Ich kann es nur annehmen. Also wir haben zwar auch mit Psychologinnen gesprochen, die das auch später nochmal bestätigt haben. Und ich nehme an, dass wenn man Westkontakt hatte, dann musste man trotzdem natürlich vorsichtig sein, wenn man immer auch da nicht genau wusste, wer ist jetzt vielleicht inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da sich auch beklagt wurde, weil im Verhältnis wurde die Psychologie zum Beispiel in der BRD viel, viel stärker gefördert. Die konnte sich viel, viel breiter aufstellen und hatte viel weniger, ja, auch Druck und Zwänge, die die geformt haben und in bestimmte Richtungen gedrückt haben.
Wenn du die beiden akademischen Disziplinen, also einmal in der Bundesrepublik und einmal in der DDR vergleichst, außer den ideologischen Zwängen, die man jetzt sich denken wird, gibt es da noch Unterschiede, die relevant sind, also von den Disziplinen, die angeschaut wurden und auch vielleicht von der Rolle und von dem Selbstverständnis?
Ich glaube, Rolle und Selbstverständnis, da könnte ich vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, weil wir haben uns auch so ein bisschen angeguckt, was ist denn vielleicht eine Berufsethik von Psychologinnen der DDR gewesen. Der BRD hat ja quasi der Bund Deutscher Psychologen und es gab dann noch den DGPS und die haben bestimmte ethische Richtlinien auch irgendwann festgelegt. Ich weiß leider nicht genau, wann das war, aber in der DDR ist das nie passiert. Also das Einzige, was in der Satzung steht, ist, dass man sich zu den sozialistischen Werten bekennt, halt quasi auch wieder diesen ideologischen Druck von oben preisgibt, aber das ist kein explizites, ja, berufsethisches, also es gab keine berufsethischen Vorgaben in dem Sinne. Und in der, ich habe eine Inhaltsanalyse gemacht, die hatte ich gerade schon mal angesprochen, wo ich mir wirklich die Meinungen angeguckt habe, die die Psychologinnen nach der Wende dann über ihre Arbeit gehabt haben. Und da ist so ein bisschen drüber gekommen, dass die quasi ähnliche Motivation hatten, wie man das so vermuten würde. Also einerseits natürlich stand manchmal so Sachen drin wie der Gesellschaft helfen, den Menschen helfen. Aber dann natürlich auch, wenn man, weil das auch Forscherinnen waren, sowas wie international Anerkennung bekommen, auch innerhalb der Psychologie weiterkommen, auch irgendwie neue Sachen erforschen. Also dass da diese Motivation im Hintergrund stehen und gar nicht mal so sehr der, ja, der diese Ideologie und der Sozialismus vertreten wurde, sondern dann wirklich eher diese privaten Motivationen und ethischen Vorstellungen.
Konntest du Unterschiede erkennen, zum Beispiel wie die Kritik vorgenommen wurde? Also hast du das Gefühl, die sind genauso kritisch aufeinander zugegangen und es gab verschiedene Schulen? Oder war Kritik irgendwie sehr zurückhaltend geäußert?
Kritik ist da was ganz anderes gewesen. Also es gab den Meinungsstreit in der DDR. Normalerweise versteht man unter Meinungsstreit wirklich so eine ja, wissenschaftliche Auseinandersetzung auf der Basis von unterschiedlichen Forschungsergebnissen oder Forschungsansätzen, die sich dann aber neutral austauschen. Ein Meinungsstreit in der DDR war eher eine Inszenierung. Also da ging es darum, in irgendeiner Art und Weise einen Forscher oder eine Forscherin, die zu einem Thema publiziert, geforscht hat, irgendwas geäußert hat, was nicht der SED nach Ideologie getreu war, irgendwie zu rügen und dann nochmal quasi da die ideologischen Schranken aufzuzeigen. Das funktionierte dann so, dass wenn sowas passiert ist, was denen aufgefallen ist, wenn jemand zu früh subjektbezogen geforscht hat oder nicht genug sich auf den Leninismus-Marxismus bezogen hat in den Augen der SED, dann wurde ein anderer Forscher oder eine Zeitung angeschrieben und die haben dann einen Artikel über diese Person veröffentlicht und das hat die ganz, ganz stark in ja unter Druck gesetzt, sich zu verteidigen und gleichzeitig aber wieder aufzuzeigen, nein, aber ich bin ja linientreu, weil davon hing natürlich auch die Position der Person ab. Also Forschungsgelder, natürlich dann auch, wie viel Förderung die Person auch in ihrer Karriere bekommt. Und die hatten dann einen Rechtfertigungsdruck. Und das ging dann immer ein bisschen hin und her, bis die quasi sich dann auch nochmal bekannt haben. Im besten Falle für die SED. Und das ist natürlich dann auch so eine Art Selbstzensur, ne? Also wenn man sich dann zu sowas bekennt, dann muss man es ja auch quasi umsetzen. Und selbst wenn es nur Lippenbekenntnisse waren, das waren es natürlich oft, hat das natürlich dann diesen Zwang nochmal erhöht, sich linientreu zu verhalten. Genau, und das hat natürlich die Forschungslandschaft dann im Endeffekt begrenzt, weil dann wurden bestimmte Forschungsstränge, bestimmte Richtungen in der Psychologie gekappt.
Wie ist das mit den Karrierewegen in der DDR? Und also wenn ich jetzt heute in die Zeit schaue, hängt sehr viel ab von Publikationen, von Impact-Faktoren, von ja, dass man oft zitiert wurde, dass man Exzellenzprojekte irgendwie an Land zieht und seiner Universität Ruhm und Ehre verschafft. Also irgendwie gibt es gewisse Kriterien, die dafür sorgen, dass man Karriere in der Wissenschaft machen kann. Habt ihr Beispiele gefunden, wie diese Karrieren, also wie funktionierte Karriereplanung in der DDR für einen Akademiker?
Also es war um einiges einfacher, wenn man tatsächlich linientreu war, da auch vielleicht irgendwelche Auszeichnungen in der FDJ sammeln konnte und so weiter. Es gibt aber sehr unterschiedliche Beispiele. Es gibt einen Professor Geier, der ist klinischer Psychologe, Psychotherapeut. Der hatte Kontakt auch zu Oppositionellen und hat es trotzdem zum Professor geschafft. Und dann gibt es andere. Ich habe zum Beispiel die Stasi-Unterlagen von einer Person gelesen, die wurde irgendwann mal verdächtigt, dass die DDR verlassen wollte, also fliehen wollte. Die wussten aber nicht genau, ob diese Person das ist oder eine andere Person und haben das dann untersucht und haben da auch nochmal die gesamte Person quasi durchleuchtet, haben Leute in der Fakultät befragt zu der Person. Und diese Person war relativ, ja, also die Stasi hat dann festgestellt, das ist eine einbrötlerische Person, christlich ausgerichtet, vermutlich nicht überzeugt vom Sozialismus und hat dann in den Unterlagen festgehalten, ja, also diese Person kann zwar weiter forschen, die ist das nicht, die wir suchen, aber sie sollte jetzt nicht weiter befördert werden, also sie darf nicht weiterkommen. Und so welche Beispiele gibt es dann natürlich auch. Es gibt eine andere Person, da habe ich in einem anderen Archiv Unterlagen zugefunden. Das war ein, ja, jemand, der auch promovieren wollte, der auch schon fast fertig war und dann seinem Professor geschrieben hat, ob er sich vielleicht ein bisschen beeilen könnte, weil er hätte jetzt gerade nur eine sehr schlechte Anstellung mit sehr wenig Geld, das kaum reicht, um seine Familie zu ernähren. Und es gab noch einen anderen Brief in diesen Unterlagen von jemandem, auch einem Psychologen, auch einem Forscher aus einer anderen Universität, der quasi diese Person dann angeschwärzt hat, die sei nicht ideologietreu und man dürfte die auf gar keinen Fall durchkommen lassen. Und diese Person hat dann tatsächlich auch die DDR verlassen. Also die ist dann geflohen nach Westdeutschland. Und das kam dann, da kam dann am Ende in der Akte irgendwann so ein Brief, wo dann auch alle aus diesen anderen Fakultäten, also aus der, das war jetzt an der Universität Dresden, habe ich diese Briefe gefunden. Ich glaube aber, der Forscher kam woanders her, wo dann alle den verurteilen mussten dafür, dass er die DDR verlassen hat und dann alle sich auch distanzieren mussten. Also dass es dann natürlich dann auch ja nachträglich nochmal so eine Rüge und so ein Schlechtmachen gab.
Was ist dein Eindruck zu den Ergebnissen der Forschung, wenn du jetzt so die Umstände beschreibst, wie die Karrieren ja nicht ohne Berücksichtigung des politischen Kontexts zu machen sind und auch die Forschungsthemen wahrscheinlich eine Art Selbstzensur stattfindet, dass man vorsichtig ist, was macht man denn und vielleicht andere Dinge eher als opportun erachtet hat. Kann man jetzt heute sagen, eigentlich diese ganzen Forschungsergebnisse aus der Zeit der DDR oder aus der DDR kann man ignorieren? Oder hast du doch noch das Gefühl, also sie haben versucht, irgendwie durchzukommen, aber trotzdem valide Forschung zu machen? Oder kann man das noch weiter differenzieren vielleicht auch?
Da muss man auf jeden Fall differenzieren. Also man darf auf gar keinen Fall sagen, dass es keine gute Forschung gab und dass man das alles quasi in die Tonne hauen kann. Das ist einfach falsch. Die hatten auch große internationale Erfolge, vor allem in der Richtung kybernetische Psychologie, allgemeine Psychologie. Gerade auch die naturwissenschaftlich ausgerichteten Anteile der Psychologie, die waren ein bisschen weniger stark von diesem ideologischen Druck betroffen. Also da reicht es dann, wenn man ins Vorwort geschrieben hat, irgendwas von wegen, um die sozialistische Entwicklung voranzutreiben oder so. Aber man musste die Methoden dann nicht danach ausrichten. Anders sah es ein bisschen aus bei den eher gesellschaftlich ausgerichteten Anteilen der Psychologie. Da ging es ganz stark darum, zum Beispiel die sozialistische Persönlichkeit herzustellen. Gleichzeitig, wenn man zum Beispiel sich die pädagogische Psychologie anguckt, die unterstand dem Ministerium für Volksbildung, das auch sehr, sehr stark geguckt hat, was machen die? Die hatten kaum Möglichkeiten, das Schulsystem zu kritisieren, weil das ja eigentlich auch so ein Aushängeschild der DDR war. Und da gibt es viel Forschung, die dann nicht veröffentlicht werden konnte. Also so als kleine Anekdote, in den 80er Jahren wollte niemand mehr Meinungsforschung oder politische Meinungsforschung bei den Jugendlichen machen, weil die Ergebnisse waren immer so schlecht, dass die damit nichts anfangen konnten. Also die wurden direkt weggesperrt. Aber die Regierung wollte das natürlich. Also die SED wollte natürlich diese Daten haben, um zu wissen, können die da irgendwas tun. Und da haben sie sich natürlich dann auch so ein bisschen das eigene Grab geschaufelt. Ganz viele Forscherinnen haben das auch so beschrieben, dass man teilweise Sachen abwandeln musste. Also wenn man zum Beispiel aus Westdeutschland oder westlichen Staaten dann Fragebögen genommen hat, dann hat man vielleicht mal so einen Begriff ausgetauscht, eine Frage ausgetauscht. Das ist natürlich für uns ja als Forscher ein bisschen kritisch zu sehen, weil man muss diese Fragebögen natürlich auch immer validieren. Und wenn man da einfach was austauscht, ist das noch gültig. Gleichzeitig hat man natürlich im Hintergrund, die DDR war eine andere Kultur. Das heißt, dass viele Fragen da auch vielleicht gar nicht valide gestellt werden konnten. Also für die Menschen nicht umsetzbar waren. Also sowas wie, wie politisch frei fühlen sie sich oder wie zufrieden sind sie mit ihrer politischen Meinungsäußerung, sind natürlich dann schwierige Fragen gewesen.
Konntet ihr denn auch Forschungsprojekte irgendwie an der Literatur sehen? Wurde da noch auf westliche Literatur zurückgegriffen und gab es da auch eine Selbstbeschränkung, dass wenn man zu viel westliche Literatur zitiert hat, das dann wieder verdächtig war? Oder wie hat sich das aufgeteilt für euch?
Es hat sich so ein bisschen im Laufe der Zeit geändert. Am Anfang war das ziemlich verpönt, aus der westlichen, in Anführungsstrichen, bürgerlichen Psychologie zu zitieren. Es gab auch eine Quelle, die sagte, es gab so einen Auszähler, der irgendwo saß und geguckt hat, wie viele westliche und wie viele sowjetische Quellen sind da drin, weil man sollte sich auf die sowjetischen Quellen am besten beziehen. Also auf die Psychologie der Sowjetunion und eventuell auch der anderen sozialistischen Staaten. Das hat sich gegen Ende ein bisschen verändert. Da war es dann mit der internationalen Anerkennung, aber auch mit der Übernahme von ForscherInnen, die in der DDR sozialisiert worden sind, die diesen ideologischen Aspekten, die alle erfüllten, Und dann hatten die natürlich auch wieder ein bisschen mehr Freiheiten.
Von der Ausrichtung der Disziplinen oder von der Vielfalt der Disziplinen hat sich das dann auch, sag ich mal, mit der Zeit unterschiedlich entwickelt. Ich würde jetzt mal sagen, die differenzielle Psychologie und individuell das Individuum anschauen wird im Westen vorangetrieben und in der DDR wird eher ja auf die Gesellschaft als Ganzes geschaut und auf die Arbeitskraft. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erläutern.
Das sind natürlich jetzt viele Fragen in einer.
Also welche Disziplinen spielten eine größere Rolle über die Zeit?
Eine größere Rolle, ich glaube am besten oder am meisten Psychologen haben im klinischen Bereich gearbeitet. Und der hatte auch relativ viel Freiheiten in der Forschung. Also hier war auch der Nutzen relativ klar. Man dachte zwar, am Anfang der DDR gab es manchmal noch so Überzeugungen, dass mit der Umsetzung des Sozialismus, dann gibt es keine psychischen Krankheiten mehr, weil quasi der Kapitalismus das ist, der die Leute krank macht. Das hat sich nicht bewahrheitet. Und es gab trotzdem weiterhin Menschen, die psychische Störungen hatten. Wieder so als kleiner Einschub hier, es hat sich auch in den Unterlagen wiedergefunden oder in den später veröffentlichten Artikeln die Meinung wiedergefunden, dass Psychologinnen oder Therapeutinnen vor allem auch bemerkt haben, dass der politische Druck die Menschen krank macht. Also gerade dieses zwei Leben führen, zwei Gesichter immer zeigen, dass das natürlich auch großen Druck auf die Seele ausübt und dass die dann auch daran erkrankt sind. Und die war auf jeden Fall die, wo man sagen könnte, okay, da gab es Freiheiten. Gleichzeitig gab es zum Beispiel die pädagogische Psychologie, war einfach für die Regierung sehr wichtig. Also die wurde dann sehr stark gefördert. Die Arbeitspsychologie sollte helfen, diese Produktivkraft zu steigern, also dann wirklich ja wettbewerbsfähiger zu machen. Und daran richtete sich das dann auch, je nachdem, was war gerade das Wichtigere aus. Ein Beispiel dafür, wie sich das am Ende so ein bisschen auffächerte, ist zum Beispiel in der Testpsychologie. Das war am Anfang ganz doll verpönt, weil es in der Sowjetunion, ich glaube 1936 war das mal, ein Pädologiedekret war, gab und da wurden Tests verboten. Also alles, was so Menschen quasi versucht, vergleichbar zu machen, sowas wie IQ-Tests und so weiter. Das wurde verboten. Und das wurde in der DDR übernommen. Das heißt, am Anfang gab es ganz viele Leute, die zum Beispiel der Psychodiagnostik sehr, sehr kritisch gegenüberstanden, aber halt aus diesem ideologischen Standpunkt heraus. Und dann kamen dann auch so ganz abstruse Fragen und Vorwürfe vor. Da wurde zum Beispiel, ich glaube, das Ehepaar Sprung und Sprung hat beschrieben, dass die mal auf einer Konferenz waren und sie wurden dann dafür kritisiert, man könnte ja keinen Mittelwert benutzen, das wäre ja nicht sozialistisch, man müsse ja immer alle Menschen abbilden. Genau, also so sehr unwissenschaftliche Kritikpunkte eigentlich. Das hat sich mit der Zeit gebessert. Es gab in den 80er Jahren dann auch ein psychodiagnostisches Zentrum. Das heißt, hier gab es auf jeden Fall eine Öffnung. Es gab aber auch immer noch weiter Kritik. Gleichzeitig, wenn es nichts anderes gab, hat man diese Tests auch gerne genommen. Ich habe zum Beispiel Unterlagen gefunden, das stand in den Unterlagen, das haben aber auch Psychologen wieder aufgeschrieben, dass im klinischen Tätigkeitsbereich gab es ja nichts anderes. Also man musste ja irgendwelche Diagnoseinstrumente nehmen und da hat man dann auch teilweise einfach die aus dem Westen übernommen. Manchmal, bis man eigene Sachen entwickelt hat, aber auch da gab es so eine sehr pragmatische Herangehensweise, damit umzugehen. Ein anderes Fall innerhalb der klinischen Psychologie, am Anfang die Psychoanalyse war nicht richtig verboten, aber sie war verpönt, auch wieder als bürgerliche Psychologie. Und gegen Ende gab es auch wieder Forschung zum Beispiel zu psychoanalytischen Ansätzen. Also da kann man auch so eine Öffnung feststellen.
Du hast vorhin erwähnt, dass es keine ethischen Regeln gab, die sich die Psychologen und Psychologinnen selbst gegeben haben. Inwieweit gab es denn Dinge, wo man jetzt sagen würde, das ist nicht ethisch, vor allem jetzt in der akademischen Psychologie?
Ja, in der akademischen Psychologie. Also auch innerhalb der Psychologen gab es jemanden, der hat einmal gesagt, wir hätten uns mehr für die Bedürfnisse der Menschen einsetzen müssen. Also ich hatte ja gerade schon erzählt, dass festgestellt wurde von dem Psychologen, dass dieser Druck, immer ja zwei Gesichter zu zeigen, immer ein Doppelleben quasi zu führen, dass das doch auch zu psychischen Krankheiten geführt hat. Und da sich nicht mehr für die Bedürfnisse des Menschen eingesetzt zu haben, das kann man natürlich kritisch sehen. Also das ist eine Aufgabe der Psychologie, die ist ihr quasi inhärent. Und da könnte man jetzt sagen, okay, da hätte mehr passieren müssen. Teilweise ist es auch Menschen gelungen, da was umzusetzen. Teilweise wurde direkt ein Riegel vorgeschoben. Also die andere Seite ist natürlich, jedes Mal, wenn man versucht hat, was zu ändern oder gerade was so politische Vorgaben angeht, zu ändern, dagegen sich auszusprechen, dann konnte das ganz schnell das Ende der Karriere bedeuten. Oder sogar ja andere repressive Maßnahmen, also dann stärkere Repression. Und das ist dann natürlich, auch wieder etwas, wo man sagen muss, okay, vielleicht haben sie es versucht oder das Beste gegeben, aber es gab keinen anderen Weg, da mehr Wirkung zu entfalten. Und das gibt natürlich so ein ganz, also wenn man das nicht nur auf die DDR bezieht, sondern insgesamt auf totalitäre Staaten, muss man sich vielleicht auch so ein bisschen überlegen, welche Ethik vertritt die Psychologie dort? Wie kann man in totalitären Staaten ethisch forschen und die Psychologie vertreten mit diesem Auftrag oder mit diesem ja, inhärenten Bedeutung, dass man die Bedürfnisse von Individuen ja reflektiert, vertritt und verteidigt?
An welchen Stellen siehst du denn auch, dass die Psychologie durch die DDR instrumentalisiert wurde? Also da gibt es ja auch Wechselwirkungen, sage ich mal, dass gesagt wurde, so, wir wollen die Psychologie jetzt nutzen, um unsere Bürger zu manipulieren vielleicht. Wie weit ging das?
Ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, dass es wurden immer so Aufgaben an die Psychologie herangetreten, zum Beispiel die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit, die Steigerung der Produktivkraft. Es gab auch mal Forschung zum Beispiel zu Massenmedien, also wie kann man Menschen vielleicht, also das ging schon so ein bisschen in Richtung Propaganda, ne? Wie kann man das besser machen? Die wurde tatsächlich aber nicht so sehr verfolgt, wie es hätte sein können. Vielleicht haben sich da auch wieder nicht genug für interessiert. Ich habe dann ein paar Forschungspläne zugelesen. Es wurde aber, das ist auch wieder eine Meinung von der Psychologin nach der Wiedervereinigung gewesen. Die hat gesagt, sie glaubt, dass die Psychologie viel stärker hätte instrumentalisiert werden können von der SED. Dass da vielleicht immer noch so ein gewisser Misstrauen war, ein gewisses Unterschätzen. Das waren so ihre Erklärungen dafür. Es gibt natürlich dann nochmal so ein bisschen ganz dunkle Seite, die ist jetzt ein bisschen weiter abgerückt von der akademischen Psychologie. Das war die operative Psychologie an der juristischen Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit. Das war ein geheimes Fach, es gab keine offiziellen Verbindungen in die akademische Psychologie. Aber die Offiziere, die das dann hinterher quasi auch gelehrt haben, die haben an regulären Universitäten der DDR Psychologie studiert. Also die sind da hingegangen. Meistens wurden die dann als ja, Personen aus dem Ministerium des Innern ausgegeben, haben da Psychologie studiert und zum Beispiel ist der, also es gibt einen Psychologen, aus der Offizier war, der hat auch sich interviewen lassen. Er macht auch manchmal, reist er durch Deutschland und gibt die weiter. Da gibt es einen Film über ihn, da ist der Schwarze Kasten und da sagt er so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wortwörtlich wiedergebe, aber er sagt sowas, ja, und für ihn war interessant rauszufinden, wie man für das MFS die Psychologie quasi für den Menschen, mit den Menschen, aber auch gegen den Menschen einsetzen kann. Und die operative Psychologie versuchte dann, diese Erkenntnisse oder aus der akademischen Psychologie für ihre Arbeit einzusetzen. Zum Beispiel zur Anwerbung von IMs, aber auch so zur Kader. Betreuung, würde ich jetzt sagen. Aber dann natürlich auch zur Umsetzung von Zersetzungsmaßnahmen, zur Repression also und dann im Verhör natürlich auch. Hier ist so ein bisschen unklar, wie viel von der akademischen Psychologie da tatsächlich in der Praxis umgesetzt wurde. Also wenn man sich die Unterlagen anguckt, das bleibt alles sehr, die Lehrunterlagen, das bleibt alles sehr grundlegend. Also das ist so ein bisschen das, was in so den ersten Lehrbüchern steht, die man in der Psychologie bekommen hat. Die andere Seite ist natürlich, es gab Psychotherapeuten, die haben als IMs gearbeitet, die haben dann ihre ja Schweigepflicht in dem Sinne verletzt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es eine Schweigepflicht gab. Aber die haben dann quasi das Vertrauen, das die Patientinnen in sie gelegt haben, verletzt, das weitergegeben. Also es gab in der DDR sehr viel Gruppentherapie, da saß auch sehr oft zum Beispiel ein IM drin als Patient und hat das weitergegeben. Gleichzeitig war die Psychotherapie auch eine Art freier Raum für diesen Austausch. Und das ist auch wieder so ein sehr typisches Bild. Das ist sehr individuell abhängig gewesen, wo man war, was man gemacht hat. Es gab Leute, die durften gar nicht in Psychotherapie gehen, also von Seiten ja, des Staats aus, weil die dann zum Beispiel Angst gehabt hätten, dass die entweder Hilfe bekommen oder dass die dann wirklich erzählen, was ihnen passiert ist. Und
an der Stelle nochmal der Hinweis auf die nächsten beiden Folgen, wo wir ja dann nochmal vertiefend sprechen werden. Einerseits im vierten Podcast über psychologische Folter mit Bezug zu den Zersetzungsmaßnahmen der Stasi und die fünfte Folge, wo wir auch nochmal genauer über operative Psychologie sprechen werden. Und also so wie ich es rausgehört habe, gibt es jetzt nicht Lebensläufe oder dass man klar nachzeichnen konnte im Nachhinein, nach der Wende, dass da Psychologen gelehrt haben, die Stasi-Mitarbeiter waren, oder gibt es da irgendwie...
Also es gab einen Professor, der war ganz zu Anfang der DDR, hatte der einen Lehrstuhl. Es gab am Anfang der DDR nur 3 Professoren für Psychologie. Und der war tatsächlich auch ja inoffizieller Mitarbeiter. Ich glaube, in dem Fall war es ein GM. Die Unterlagen habe ich mir angeguckt, da ging es aber gar nicht darum, oder nicht sehr stark darum, Sachen aus der Psychologie weiterzugeben, sondern der sollte dann über seine... Ja, wenn er im Ausland war, berichten, also dann quasi versuchen, Kontakt mit bestimmten Politikern aufzubauen und so weiter. Das Spannende in den Unterlagen war eher, dass er das sehr genutzt hat, so ein bisschen, um zu versuchen, so wieder mehr Profil oder für die Psychologie Profit herauszuschlagen. Also darauf hingewiesen hat, dass er zu wenig Studienplätze hat zum Beispiel, zu wenig Förderung und so weiter. Also das war auch nochmal interessant zu sehen, auch aus diesem Standpunkt heraus, ne, wie haben sich denn dann so Wissenschaftlerkarrieren geformt? Und das ging natürlich dann auch über Zusammenarbeit aus der akademischen Psychologie sonst. Was noch sein könnte, was ich jetzt noch nicht wirklich gefunden habe, ist sowas wie, dass die zum Beispiel Gutachten erstellt haben. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es das gab, also dass wenn die Staatssicherheit, wenn die dachten, jemand ist oppositionell oder hat vor, oppositionelles Verhalten zu zeigen, dann haben die so operative Personenkontrollen eingeführt und dann haben die versucht, diese ganze Person zu durchleuchten. Und innerhalb dieser Kontrollen kam es auch schon mal vor, dass die bestimmte Menschen um Gutachten gebeten haben. Ich habe das zum Beispiel gesehen für Literatur von jemandem, das dann ein Professor für Germanistik oder so gefragt wurde, da ein Gutachten drüber anzufertigen. Und ich kann mir vorstellen, dass das da auch der Fall war. Es gab aber auch sowas wie Zurechnungsfähigkeitsgutachten, wo es auch so ein bisschen aus den anderen Projekten Forschung zu gab und wo so ein bisschen die Hypothese entstanden ist, dass die tatsächlich eher dafür gesorgt haben, dass die Leute eher dann nicht verhaftet worden sind, dass das so ein kleiner Ausweg war. Aber es ist durchaus auch vorgekommen, dass es dann sowas gab, um erstmal abzuschätzen, ist diese Person überhaupt zurechnungsfähig.
Du hast gerade angedeutet, dass es eine begrenzte Anzahl an Professoren gab, ne, 3. Und da stelle ich mir vor, die Anzahl der Personen, die ihr betrachtet, die in der akademischen Psychologie tätig waren, ist ja relativ begrenzt. Dazu kommt, dass es zeitlich alles noch sehr nah ist. Also, dass teilweise die Personen vielleicht selbst noch leben oder Menschen, die von diesen Professoren ausgebildet wurden, heute noch leben. Wie geht ihr damit um? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja schon irgendwie schwierig ist, da sehr kritisch zu sein und ein Werturteil zu fällen, weil man natürlich damit Menschen, die noch, eventuell mit denen man nochmal in die Augen gucken können müsste, deren Tätigkeit zu beschreiben oder zumindest die noch bekannt waren.
Also bis jetzt hatte ich ja nur Kontakt zu Psychologinnen, die sich für diese Aufarbeitung interessieren oder da sogar selber drin tätig sind. Teilweise dann auch irgendwie mit Psychologinnen, die halt von Repressionen betroffen waren und die das deshalb auch wichtig finden. Wir haben jetzt in unserem Projekt aber auch keine Studie zum Beispiel mit Zeitzeuginnen gemacht, wo wir die wirklich systematisch befragt haben. Das wäre vielleicht auch nochmal interessanter gewesen, um gerade auch diese zu gucken, ne, wie viel offenes Ohr stößt das denn? Also ich persönlich habe da jetzt keine negativen Erfahrungen mitgemacht und ich versuchte auch natürlich eine ja neutrale Haltung anzunehmen, auch so ein bisschen selbstkritische Haltung, Und ich frage mich auch immer, was kann man denn daraus für heute lernen? Also zum Beispiel, wenn man sagt, ne, die DDR hat bestimmt, da hat die SED bestimmt, wer bekommt welche Forschungsgelder. Forschungsgelder werden ja auch hier nach irgendwelchen Kriterien vergeben. Und dass man sich die zum Beispiel auch nochmal anguckt und da wirklich immer kritisch hinterfragt, sind das denn gerade die Sachen, die wir gerade brauchen? Oder ist das vielleicht jetzt gerade eher was, das ja aus einer anderen Perspektive entsteht? Aus irgendeinem ideologischen Gesichtspunkt heraus. Und ich denke, da ist es immer gut, das im Hinterkopf zu behalten. Ne? Was kann ich denn aus diesen Erfahrungen für mich mitnehmen? Was kann man vielleicht daran auch an Erfahrungen festhalten für Menschen, die heute in totalitären Staaten forschen? Was bedeutet dieses Forschungsergebnis dann quasi in anderen Kontexten? Und man muss ja auch immer sehen, man ist ja selber nie in dieser Situation gewesen und weiß nie, wie man sich selber in der Situation verhalten hätte. Und ich denke, wenn man da diese Herangehensweise einnimmt und sagt, ich gehe da erstmal wertfrei ran, ich bin ja auch Forscherin, da macht man sich auch nicht so ganz angreifbar. Also das gehört einerseits zum Beruf dazu und gleichzeitig ist es natürlich aber auch wichtig, das zu betrachten. Und dann kann es natürlich sein, dass manche Gefühle verletzt werden. Ist mir jetzt so aber noch gar nicht untergekommen.
Ja, das ist das Spannungsfeld, finde ich, auch zwischen Geschichte und Psychologie. Ne? Mhm. Als Psychologe geht man da vielleicht anders ran, als Historiker, der dann einfach messerscharf versucht, die Wahrheit rauszuschnitzen. In Anführungszeichen die Wahrheit, weil das ja auch immer aus einer eigenen zeitlichen Position heraus und auch vielleicht aus einer ideologischen oder auch aus einer Einstellung heraus erfolgt, die Bewertung. Also das sind auch verschiedene Methoden am Werke. So, dass ich mich gefragt habe, ist es so, dass wenn Psychologen diese historische Arbeit machen, dann vielleicht einfühlsamer sind, in Anführungszeichen, und da keine Gefühle verletzen wollen, auch wenn es nötig wäre.
Ja, also was ich zum Beispiel in dieser, in der Auseinandersetzung auch mit den anderen Forscherinnen gelernt habe, ist das eine ganz andere Herangehensweise an, so wie setze ich jetzt Interviews um und so geht. In der Psychologie ist ja ganz wichtig, immer wenn man eine Studie macht, dass man vorher einen Ethikantrag stellt. Und da auch das so ausrichtet, dass man weiß, okay, wir sind alle sicher, das ist nicht nur datengeschützt und so weiter, sondern den Nutzen, den man aus dieser Befragung jetzt zieht, der übersteigt quasi die Nachteile für die Befragten, so mehr oder weniger. Das gibt's jetzt in anderen Professionen nicht so stark, aber natürlich auch dieses Versuchen dann so ein bisschen stärker zusammenzufassen. Wir gehen natürlich viel stärker auch auf individuelle Ebenen ein als Psychologen. Das sind dann schon ein bisschen Unterschiede, aber kann man auch sehr viel voneinander lernen.
Jetzt springen wir nochmal an das Ende der DDR. Wie hat sich das denn weiterentwickelt oder wie ist der Übergang verlaufen? Also die Mauer fällt, plötzlich ist man nicht mehr im SED-System, sondern in der freien Welt angekommen. Und gab es da Kontinuität, gab es da Brüche? Was konntet ihr da so sehen?
Also es gab schon sehr viele Brüche. Das liegt einerseits daran, dass man natürlich geguckt, was kann erhalten bleiben, was wird noch gebraucht, was wird vielleicht nicht gebraucht. Alle Stellen an den Universitäten wurden neu ausgeschrieben, was natürlich dann auch zu sehr viel Verletzungen geführt hat, wenn Leute zum Beispiel ihre Stelle nicht wiederbekommen haben. Gerade so aus dem Bereich der pädagogischen Psychologie konnte sehr wenig übernommen werden. Es gab dann vielleicht so ein paar Umfragen, die noch fortgesetzt worden sind. Aber da konnte man wirklich eher so einen Bruch feststellen. Gleichzeitig wurde die Psychologie dann in diesem Gebiet natürlich auch viel stärker gefördert. Es gab dann viel mehr Institute für Psychologie und viel mehr Investitionen auch in die Forschung. Das heißt, es gab so diese zwei Entwicklungen. Also für viele hat das natürlich einen Bruch in ihrem Lebenslauf, wie bei ganz, ganz, ganz vielen Bewohnern der DDR geführt. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, in der DDR gab es keine Privatpraxen. Also es gab keine niedergelassenen Psychotherapeuten. Es ist ja alles an Kliniken zum Beispiel gewesen oder an Beratungsstellen. Und da mussten natürlich dann auch erstmal so geguckt werden, wie kann man sich denn niederlassen? Wie funktioniert das alles? Ganz viel wurde halt geschlossen und ist nicht wiedergekommen. Andere Sachen wurden geöffnet. Viele Stellen wurden dann natürlich auch mit Westdeutschen besetzt, was dann natürlich auch nochmal eine Kränkung darstellen konnte und eventuell auch eine Ungerechtigkeit. Ich denke, das ist vielen bewusst, dass bei der Wiedervereinigung ja auch viel nicht so gut gelaufen ist, wie es hätte laufen können.
Jetzt hast du dich sehr intensiv mit der akademischen Psychologie beschäftigt und bist selbst in der Wissenschaft. schaust aber aus einer heutigen Perspektive da drauf. Hat das etwas mit dir gemacht, dass du dich einmal selbst als Studierende, als Promovierende siehst und dann diese Quellen liest, wie Forschung in der DDR stattgefunden hat und wie Akademie in der DDR funktioniert hat?
Ich frage mich halt einfach wirklich manchmal, wie wäre es dir denn jetzt gerade in diesem System ergangen? Hätte ich das hingekriegt, mit diesem ideologischen Druck umzugehen? Hätte ich da die Wege gefunden, das irgendwie ja zu negieren? Da gehörte schon so ein gewisses Maß an Kalkulation zu, da durchzukommen. Und man musste dann irgendwie natürlich auch man muss dann natürlich auch so diesen ideologischen Aspekt betrachten. Also, und natürlich aber auch, dass man natürlich wusste, dass Repressionen stattfanden. Also es war bewusst, dass es Spitzel gab von der Stasi und so weiter. Also ich wüsste für mich jetzt zum Beispiel nicht, wie ich gehandelt hätte. Vielleicht wäre ich gar nicht Psychologin geworden, sondern hätte mir vielleicht sogar einen neutraleren Beruf ausgesucht. Irgendwas, wo ich nicht so oft in Kontakt damit bin. Man weiß es halt einfach nicht. Also vielleicht wäre ich auch direkt in die Opposition gegangen oder irgendwo aufgefallen. Das sind halt einfach sehr interessante Fragen, die man sich stellen kann. Gerade wenn man natürlich auch sich für Ethik interessiert, das tue ich auch. Und das ist natürlich auch, woraus man vielleicht auch so ein bisschen lernen kann, sein eigenes System zu hinterfragen. Also was sind denn Anforderungen, die von unserer Gesellschaft an Menschen getragen werden, die Menschen eventuell krank machen? Wenn man zum Beispiel über Arbeitsbelastungen spricht oder Doppelbelastung, wo wir natürlich auch sehr offen dann zum Beispiel im Fall von, ja, während der Corona-Pandemie sind viele Frauen damit beauftragt gewesen oder mussten sich dann zwangsläufig auch um die Kinder kümmern und im Homeoffice arbeiten. Und das ist natürlich wichtig, über sowas zu reden und das nicht irgendwie aus welchen politischen Gründen unter den Teppich zu kehren und da auch Lösungen für zu finden. Jetzt auch zum Beispiel negative Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie. Ne? Was macht das mit Menschen, mit Kindern, wenn die so lange keine sozialen Kontakte haben können? Und das wurde natürlich bei uns auch gefördert und erforscht. Und dann darüber reden ist natürlich auch wichtig. Und es gab da ja auch sehr hitzige Diskussionen drumherum. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, das weiter so offen betrachten zu dürfen und da auch aus verschiedenen Perspektiven forschen zu dürfen und wirklich ja auch breit aufgestellte Forschungsfinanzierung zu haben. Also das ist so ein bisschen das, was ich daraus mitnehme. Ne? Also dass man wirklich gucken muss, was sind denn gerade vielleicht so die gesellschaftlichen Vorgaben, die es zu hinterfragen gilt oder zu kritisieren gilt. Wo kann man sich vielleicht für das psychische Wohl der Menschen stärker einsetzen?
Also für mich klingt so ein bisschen durch, dass es ein Plädoyer ist für eine breite Förderung, dass so die Wissenschaftsfreiheit da gewährleistet ist und dass viele Positionen abgebildet werden können, dass quasi nicht durch die Politik schon eingeschränkt wird, in welche Richtung soll es gehen.
Genau, also dass man da darauf achtet, dass es keine irgendwie politisch vorgedachte Richtung ist oder ideologisch vorgedachte Richtung, sondern dass es wirklich einerseits natürlich das ist, was wir brauchen. Es gibt bestimmte Forschungsprojekte, die brauchen wir eher als andere aus Gesellschaftsentwicklungsaspekten. Wir brauchten gerade die Forschung zu den negativen Aspekten von Corona oder was jetzt auch gerade ganz viel gemacht wird, ist natürlich Rassismusforschung. Die letzten 2 Jahre stark zugenommen, ganz wichtig, hätte viel eher stattfinden müssen. Aber durch die Ereignisse, also durch den Tod von George Floyd, ist das viel mehr ins Bewusstsein gerückt.
Also wir schlagen wirklich die Brücke von der Vergangenheit ins Heute. Psychologie bleibt auf jeden Fall aktuell. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für das Gespräch zur akademischen Psychologie in der DDR. Beim nächsten Mal werden wir über ein etwas härteres Thema sprechen, Zersetzung und psychische Folter. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört bei der nächsten Folge.
Von mir auch, Dankeschön.
Der Podcast stellt das Teilprojekt Psychologie unter politischem Diktat und Justiz vor, das neben 3 weiteren Teilprojekten im BMBF-Forschungsverbund Seelenarbeit im Sozialismus angesiedelt ist. Diese 3 anderen Teilprojekte lauten wie folgt. Das Teilprojekt Psychotherapie unter der Leitung von Professor Dr. Bernhard Strauß am Institut für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie am Universitätsklinikum Jena hat die Verbundkoordination inne. Das Teilprojekt dort trägt den Titel die ambivalente Rolle der Psychotherapie. Es trägt die Nummer 01-OJ-1908-BAY. Das Teilprojekt Psychiatrie unter der Leitung von Professor Dr. Eckehard Kumbier im Arbeitsbereich Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Rostock zusammen mit Professor Dr. Hans-Jürgen Grabe an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald. Das Teilprojekt trägt den Titel Psychiatrie in der DDR zwischen Hilfe, Verwahrung und Missbrauch. Es trägt die Nummer 01-UJ-1908-CY. Das Teilprojekt Gesundheitssystem wird geleitet durch Privatdozent Dr. Rainer Erikes vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das Teilprojekt trägt den Titel Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie im Gesundheitssystem der DDR. Es trägt die Nummer 01-UJ-1908-CY.